Einblick in Samuels Leben. Für Samuel ist es ein ganz normaler Tag. Nach einer Reise ist er wieder in der Stadt. Er bereitet das Opferfest vor, das auf einem Hügel stattfinden soll. Und alles ist soweit vorbereitet. Er hat dem Koch aufgetragen, dass er ein bestimmtes Stück zur Seite legt. Und auch die Gäste sind schon da. Langsam verspürt Samuel ein Kribbeln. Er ist aufgeregt. Es ist doch nicht so ein ganz normaler Tag für ihn. Gott hat ihm gestern gesagt, dass heute zu einer bestimmten Zeit ein Mann kommen soll. Ein ganz besonderer Mann, den Gott für eine ganz besondere Aufgabe vorbereitet hat. Und diese besagte Zeit ist beinahe da. Szenenwechsel. Langsam hat er keine Lust mehr. Den ganzen Tag rennt er schon durch die Gegend. Saul und sein Diener suchen nach zwei Eseln, die einfach abgehauen sind. Und jetzt hat er den Auftrag bekommen, diese Esel wieder zu suchen. Sicher, sein Vater kann es sich nicht erlauben, auf die Esel zu verzichten. Sie sind einfach zu wertvoll. Aber langsam wusste Saul einfach keinen Rat mehr, wo er noch suchen sollte. Von den Tieren gab es nach wie vor keine Spur. Und er wusste einfach nicht, wo sie noch hingehen sollten. Also schlug er seinem Diener vor, einfach wieder heimzukehren. Denn vermutlich hatte sein Vater mittlerweile mehr Sorge um ihn als um die Esel. Aber sein Diener wies ihn darauf hin, dass sie sich in unmittelbarer Nähe von einem Propheten befanden. Einem Propheten, der sehr hohes Ansehen beim Volk hatte, weil alles, was er sagte, auch so eintraf. Also nach kurzem Zögern und der Erkenntnis, dass Saul gar kein Geld hatte, um diesen Propheten zu bezahlen, sagte sein Diener, er könnte was von seinem Besitz abgeben und die beiden entschieden sich, diesen Propheten zu suchen. An dieser Stelle halten wir einmal kurz an. Vielleicht wisst ihr, wie die Geschichten von Samuel und Saul weitergehen. Klar, Samuel kennt man irgendwie von der Geschichte, als er in der Stiftshütte aufwuchs und Gott hörte. Und auch Saul ist bekannt als späterer König und als Davids Feind. Saul wuchs als Sohn von Kis auf, in einem der kleinsten Stämme Israels, Benjamin. Er war wohlhabend, er war jung und schön und er überragte das ganze Volk in seiner Größe und in seiner Schönheit. Samuel hingegen war mittlerweile älter. Er hatte selbst Söhne, die leider alles andere als gottgefällig lebten und diente als Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Er war Richter, wie schon viele vor ihm. Die Richter waren politische und auch geistliche Leiter des Volkes. Sie dienten als Sprachrohr Gottes und versuchten dafür zu sorgen, dass das Recht im Land aufrechterhalten wurde. Immer wieder gab Gott dem Volk einen Richter, der dieses führen sollte. Das ging dann eine ganze Zeit lang gut, bis der Richter starb und das Volk sich gegen Gott wendete und von seinen Feinden unterdrückt wurde. Dann baten sie ihn wieder um einen Richter, Gott gab einen Richter und das ganze Spiel wiederholte sich wieder von vorne. Man nennt das auch Richterspirale. Und die Richterzeit war keine einfache Zeit, denn sie war geprägt von Gehorsam und Abfall von Gott, was sich dann in Freiheit oder Unterdrückung widerspiegelte. Samuel war der letzte Richter, denn nun hatte das Volk eine neue Idee. Es wollte einen König. Warum einen König? Es ist ganz einfach, weil alle Völker drumherum auch einen hatten. Vielleicht kennt ihr das von euren Kindern oder von euch selbst, wenn sie aus der Schule kommen und genau das haben wollen, was die anderen Kinder auch in der Schule haben. Aber Samuel war dagegen. Nicht nur, weil er andere Pläne hatte, sondern auch, weil er erkannte, das Volk war ein ausgewähltes Volk. Israel war ein auserwähltes Volk von Gott. Es sollte Beispiel und Vorbild sein. Mit ihrem Wunsch, wie alle anderen zu sein, missachteten sie ein bisschen diesen Auftrag. Samuels Einwände sind also durchaus nachvollziehbar. Aber die Israeliten blieben hartnäckig. Und obwohl Samuel ihnen ganz genau schilderte, was dieser König mit ihnen machen würde und wie sie leben müssten, sie würden unterdrückt werden, blieben die Israeliten dabei. Sie wollten einen König. Und Gott antwortete Samuel mit den Worten, gib ihnen einen König, denn sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Gott akzeptierte, dass das Volk sich gegen ihn wandte mit der Bitte um einen König. So, jetzt habt ihr einen kurzen Einblick in die Hintergründe bekommen. Bevor ich die Geschichte weitererzähle, die in 1. Samuel 9 und 10 steht, möchte ich euch kurz erklären, warum hier die 6 Ungs stehen. In der Nachhilfe mit den Flüchtlingen habe ich noch einmal feststellen dürfen, dass alle Wörter mit der Endung UNG weiblich sind. Das ist also mein Versuch, ein bisschen Weiblichkeit in diese Predigt zu bekommen. Nein, Spaß. Eigentlich sind es Prinzipien, die gleich folgen werden und da die dann eindrucksvoller sind und man sie sich besser merken kann, habe ich einfach daraus Wörter mit der Endung UNG gemacht. Gehen wir aber nochmal zurück zu den 10 am Anfang. Ihr habt von Samuel und Saul gehört. Beides sind Männer, die Gott gebraucht hat, und beides sind Männer, die im Kleinen treu waren. Samuel hatte das Recht, in der Stiftshütte aufzuwachsen, und das klingt erstmal traumhaft, so nah an Gottes Gegenwart zu sein, aber ich glaube, das war gar nicht so einfach für ihn, denn er lebte dort zusammen mit Eli und seinen Söhnen, und Elis Söhne, denen war nichts mehr heilig. Sie lebten nicht gottgefällig. Und das mit anzusehen, war wahrscheinlich sehr herausfordernd. Und außerdem lebte er getrennt von seiner eigenen Familie, was wahrscheinlich schmerzhaft war. Und doch lernte Samuel unglaublich viel in dieser Zeit. Er lernte, im Kleinen treu zu sein und Gott im Alltag zu dienen. Saul hingegen, der wuchs ziemlich durchschnittlich auf. Er lebte in dem kleinsten Stamm, Benjamin. Aber auch Saul zeigte seine Treue im Kleinen. Er diente seinem Vater, er gehorchte ihm. Und ihm war es wichtig, dass sein Vater sich nicht Sorgen um ihn machte. Saul hatte keine Ahnung, welche Wendung sein Leben nehmen würde, aber Gott wusste es. Und Gott bereitete es schon im Verborgenen vor. Deshalb ist mein erstes Wort auf Vorbereitung. Auch in unserem Leben bereitet Gott immer wieder Dinge vor, von denen wir möglicherweise noch gar nichts wissen. Wie ging nun aber die Geschichte von Samuel und Saul weiter? Ich lese vor. Als sie die Straße zur Stadt hinaufgingen, begegneten ihnen einige Mädchen, die Wasser holen wollten. Sie fragten die Mädchen: Ist der Seher in der Stadt? Zu jener Zeit nannte man die Propheten noch Seher. Wenn die Leute eine Antwort von Gott haben wollten, sagten sie: Kommt, wir gehen zum Seher. Die Mädchen antworteten: Ja, er ist in der Stadt. Gerade heute ist er gekommen, weil das Volk auf der Höhe über der Stadt ein Opferfest feiert. Beeilt euch, dann trefft ihr ihn noch, bevor er zum Opfermahl hinaufgeht. Alle warten auf ihn. Erst wenn er das Opfer gesegnet hat, dürfen die Festteilnehmer davon essen. Geht schnell, jetzt trefft ihr ihn gerade noch. Die beiden gingen weiter zur Stadt hinauf. Als sie durchs Tor eintraten, kam ihnen Samuel entgegen. Er wollte gerade die Stadt verlassen und zur Opferstätte hinaufgehen. Der Herr hatte ihn am Tag vorher auf die Begegnung mit Saul vorbereitet und zu ihm gesagt: Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Stamm Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Anführer meines Volkes Israel salben. Er soll es aus der Gewalt der Philister befreien. Ich habe den Hilferuf der Israeliten gehört und will ihnen helfen. Als nun Samuel Saul erblickte, sagte der Herr zu ihm: Das ist der Mann, von dem ich gesprochen habe. Er soll mein Volk regieren. Gerade im Stadttor begegneten sie sich. Saul wandte sich an Samuel und fragte ihn: Kannst du mir sagen, wo der Seher wohnt? Samuel antwortete: Ich bin es selbst. Kommt mit mir auf die Höhe. Ihr seid heute meine Gäste. Morgen früh darfst du weiterziehen, dann beantworte ich dir alle deine Fragen. Mach dir keine Gedanken wegen der Eselinnen, die dir vor 3 Tagen weggelaufen sind. Sie sind gefunden. Aber es gibt Wichtigeres. Ganz Israel setzt seine Hoffnung auf dich und deine Familie. Wie kannst du so etwas sagen, erwiderte Saul. Ich gehöre doch zum Stamm Benjamin, dem kleinsten aller Stämme in Israel. Und meine Sippe ist die unbedeutendste im ganzen Stamm. Samuel brachte Saul und seinen Begleiter in die Halle des Heiligtums und setzte sie an den Ehrenplätze der Tafel. Etwa 30 Gäste waren geladen. Dann befahl er dem Koch: Bring das Stück her, das ich zurückliegen ließ. Der Koch brachte eine Keule. Er legte sie Saul vor und sagte: Lass es dir schmecken. Es ist für dich zurückgelegt worden, damit du sagen kannst, alle diese Geladenen waren meine Gäste. Nachdem sie miteinander gegessen hatten, ging Samuel mit Saul wieder zur Stadt hinunter. Er sprach noch länger mit ihm auf dem flachen Dach des Hauses. Dort legte Saul sich schlafen. Früh am nächsten Morgen rief Samuel zu ihm auf das Dach hinauf: Steh auf, ich will dich ein Stück begleiten. Saul stand auf und sie machten sich gemeinsam auf den Weg. Als sie an die Grenze der Stadt kamen, sagte Samuel zu ihm: Bleib noch einen Augenblick hier und schick deinen Knecht voraus. Ich habe dir eine Botschaft von Gott zu sagen. Der Knecht ging voraus. Samuel hatte ein Gefäß mit Öl bei sich. Er goss das Öl Saul auf den Kopf, küsste ihn und sagte: Hiermit hat der Herr dich zum Anführer deines Volkes Israel gesalbt. Lasst mich noch einmal kurz zusammenfassen, was hier eigentlich passiert ist. Gott führt zwei Männer zusammen. Samuel und Saul begegnen sich im Stadttor und Samuel gibt sich zu erkennen. Aber nicht nur Samuel gibt sich zu erkennen, sondern auch Saul wird von Samuel erkannt, als der besagte Mann, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Und Samuel lädt daraufhin Saul zum Essen ein. Außerdem deutet er an, dass er Saul etwas ganz Besonderes zu sagen hat. Das muss aber erst mal warten, denn zuerst wollen sie das Opfermahl einnehmen, das an das Bundes- und Freundschaftsverhältnis zwischen Gott und dem Gläubigen erinnern soll. Und durch das beiseite gelegte Fleischstück und den Ehrenplatz macht Samuel schon einmal deutlich, dass Saul eine bestimmte Rolle einnimmt. Und später unterhalten die beiden sich. Es wird nicht ganz genau gesagt, worüber sie sich unterhalten, aber es lässt sich vermuten, dass es um Samuels Auftrag ging, Saul zu salben zum König, damit der sein Volk führen konnte und aus der Hand seiner Feinde den Philistern befreien konnte. Die letzten beiden Minuten verbringen die Männer ohne den Knecht. Samuel salbt Saul zum König und sendet ihn aus. Und auch hier halten wir noch einmal kurz an, denn uns fehlen ja noch ein paar Unks. Das nächste Wort heißt Zusammenführung. Gott führt zwei Männer zusammen und verbindet die Szenen, die ich am Anfang geschildert habe, miteinander. Er lässt ihr Leben kreuzen und aufeinander Einfluss nehmen. Und das ist auch ein Prinzip, das heute Gott noch gerne verwendet. Er bringt Menschen zusammen, er verbindet Visionen, er verbindet durch neue Projekte und gemeinsame Wegstrecken. Das dritte Wort habe ich Berufung genannt. Saul wird zum König berufen. Er erhält einen klaren Auftrag von Gott, übermittelt von Samuel. Gott beruft damals wie heute Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen wollen. Aber die Geschichte ist immer noch nicht vorbei. Samuel erklärt Saul, dass es mehrere Zeichen geben wird, die ihm seine Berufung bestätigen sollen. Da sind zum Beispiel die Männer, die ihm Brot geben, oder Propheten. Und tatsächlich genau das tritt so ein, wie Samuel es Saul vorausgesagt hat. Und deshalb habe ich das vierte Wort Bestätigung genannt. Gott bestätigt seinen Auftrag und gebraucht dafür andere Menschen, die gar nichts von der Geschichte vorher wissen. Sie waren nicht beteiligt an den Geschehnissen. Und Gott möchte uns auch heute helfen, an unserer Berufung festzuhalten und bestätigt uns immer wieder unseren Auftrag. Genauso hat Samuel auch angekündigt, dass der Geist Gottes auf Saul kommen würde und er von diesem erfüllt sein würde. Und genau das tritt auch ein. Unser vorletztes Unwort habe ich deshalb Ausstattung genannt. Gott rüstet auch uns aus, um seinen Auftrag ausführen zu können. Letztendlich ist es aber immer unsere Entscheidung, ob wir auf diese Ausstattung zurückgreifen. Bei Saul sehen wir, dass er sich mehr auf seinen eigenen Willen und Verstand verlassen hat. Und ja, wie das ausging, wissen wir auch. Und Samuel ergänzt, dass Saul sich den Aufgaben stellen soll, die vor ihm liegen. Und Gott wird bei ihm sein. Er musste nicht auf andere Anweisungen warten, sondern durfte sich direkt ans Werk machen. Dennoch würde Samuel wiederkommen und ihn einen Besuch abstatten. Auch hier zeigt sich ein biblisches Prinzip. Die Könige wurden oft von Propheten besucht, damit diese ihn nochmal ermahnen könnten, nochmal ermutigen konnten, wieder ausrichten konnten auf Gott und seinen Auftrag. So war das zum Beispiel auch bei Sauls Nachfolger David, der von Nathan, dem Propheten, besucht wurde. Und dadurch macht Gott immer wieder deutlich, er ist der wahre Herrscher und es geht um seinen Willen. Man hätte das letzte Wort also auch gut Ermahnung nennen können, aber ich habe mich mal für Unterstützung entschieden. Das klingt immer noch ein bisschen positiver. Unterstützung kann unterschiedlich aussehen. Manchmal sind es die ermahnende Worte, manchmal ist es praktische Hilfe und manchmal ist es auch Ermutigung. Und sie kann von Menschen überbracht werden, aber letztendlich sollte es immer Gott sein, der uns unterstützt und der Menschen zu Unterstützern werden lässt. So, jetzt haben wir alle 6 Ungs zusammen und ich wiederhole noch einmal kurz. Die Vorbereitung. Gott benutzt Alltagssituationen und normale Menschen und bereitet oft im Verborgenen vor. Zusammenführung. Gott führt Menschen zusammen und verbindet Wegstrecken. Berufung. Gott beruft und gibt Aufträge. Bestätigung. Gott bestätigt uns diese Aufträge immer wieder neu, häufig durch Unbeteiligte. Ausstattung. Gott rüstet uns aus, um seine Aufträge ausführen zu können. Und Unterstützung. Gott schenkt uns seine Unterstützung bei unserem Auftrag. Eine interessante Geschichte, denkt ihr vielleicht, und ja, auch ganz coole Wörter. Aber was haben die jetzt mit meiner Situation zu tun? Ganz ehrlich, ich kann es euch nicht sagen, denn so genau kenne ich eure Situation nicht. Aber ich kenne meine Situation und ich kann euch ein bisschen schildern, was diese Wörter und diese Geschichte für mein Leben bedeuten. Vor ziemlich genau einem Jahr war ich schon einmal hier und habe mich vorgestellt und gehofft auf eine Zusage und auch ein bisschen gezittert, wie es wohl weitergeht. Und obwohl ich wusste, dass Gott schon im Verborgenen am Werk war und schon vorbereitet hat, wusste ich nicht so genau, wie sein Plan mit mir aussieht und ja, ob München sein Plan war. Und wenn ich ganz ehrlich bin, stehe ich heute an einem ähnlichen Punkt. Aber bleiben wir mal bei letztem Jahr. Gott hat euch und mich zusammengeführt. Er hat mir einen Auftrag gegeben, ihm zu vertrauen und ihn und meine Mitmenschen zu lieben. Und er hat mir immer wieder bestätigt, dass genau hier mein Platz ist. Und auch bevor ich kam, hat er mir zugesagt, dass es hier Menschen geben wird, denen ich dienen darf und die ich lieben darf. Er hat gesagt, er bereitet schon alles vor und ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Und auch jetzt darf ich immer wieder erleben, wie Gott mich ausstattet, mit Liebe für die Mitmenschen, denen ich tagtäglich begegne. Ich werde unterstützt, ich werde ermutigt und ich werde hinterfragt. Und ja, das ist manchmal herausfordernd, aber auch unglaublich wertvoll, denn dadurch werde ich immer wieder geerdet und darf mich neu auf Gott ausrichten und erkennen, es geht um ihn und nicht um mich. In der Geschichte wird Saul zweimal unterbrochen mit dem Wort »warte«. Einmal von seinem Diener, der ihn anhält, damit sie zu Samuel, dem Propheten, gehen können. Und einmal von Samuel, der ihn anhält, um ihn noch salben zu können. Ich mag das Wort warten nicht so gerne, weil es mich herausfordert und ich Geduld haben muss. Aber die Geschichte zeigt mir und Erfahrungen zeigen mir auch, dass es sich lohnt, manchmal anzuhalten und zu warten und sich auszurichten, um dann wieder zu erkennen, was ist eigentlich Gottes Plan und nicht einfach loszulaufen und meinen Willen durchzuziehen. Ich glaube, dass die sechs Ungs nicht immer in der Reihenfolge stattfinden, wie ich sie jetzt hier aufgeschrieben habe. Ich glaube, dass sie durcheinander sind, dass sie manchmal sich wiederholen. Zum Beispiel die Unterstützung brauchen wir, glaube ich, auch immer wieder zwischendurch und nicht nur am Ende von unserer Berufung. Aber das sind Prinzipien, die wir in der Bibel finden und die auch noch heute aktuell sind und die wir in unserem Leben sehen können und immer wieder uns daran erinnern dürfen. Und jetzt möchte ich euch mal herausfordern, darüber nachzudenken, wo ihr gerade steht. Was ist eure Situation und was gibt es da gerade für Herausforderungen? Welches Wort spricht euch heute von diesen sechs Wörtern vielleicht am meisten an und warum? Was wünschst du dir und was hast du vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren? Versucht Gott dich gerade auf irgendetwas vorzubereiten? Hat er dich schon zu etwas Bestimmtem berufen und du zögerst aber noch? Wie versucht Gott dich gerade zu unterstützen? Es hilft manchmal, sich an vergangene Erfahrungen zu erinnern. Es hilft manchmal, sich auszurichten und zu warten. Und es hilft, sich ja heute ganz bewusst vielleicht Zeit zu nehmen, sich an diese Prinzipien zu erinnern und sie im eigenen Leben wiederzufinden. Und dazu habt ihr jetzt kurz Gelegenheit, werden wir ein Musikstück hören. Ich möchte dir heute Morgen noch einmal zusagen. Gott bereitet dich und Ereignisse vor. Gott führt dich mit anderen Menschen zusammen. Gott beruft dich, er möchte dich gebrauchen. Gott schenkt immer wieder Bestätigung, wenn du zweifelst. Gott stattet dich aus und befähigt dich. Gott unterstützt dich und lässt dich nicht alleine. Ich bete. Gott, danke für all die Zusagen, die du uns immer wieder schenkst, jeden Tag neu. Danke, dass du ein treuer Gott bist und dass du uns gebrauchen möchtest. Und danke, dass wir uns immer wieder an deine Liebe erinnern dürfen, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und erkennen dürfen, du bist da. Amen.